Manchmal wirkt es, als ob Dunkelheit und Unrecht das letzte Wort hätten, in der Welt genauso wie im persönlichen Leben. Gerade in solche Situationen hinein spricht Gott durch den Propheten Jesaja von einem großen Licht, das aus einer Region aufstrahlt, die bis dahin verachtet und übersehen war. Mitten in Gericht und Züchtigung kündigt Gott einen wunderbaren Retter an, der als Kind geboren wird und doch der ewige Gott ist. Diese Verheißung verbindet die Geschichte Israels, das Auftreten Jesu in Galiläa und unsere Hoffnung heute zu einer durchgehenden Linie der Errettung. Christus, das große Licht inmitten von Finsternis. Jesaja zeichnet das Bild eines Volkes, das im Dunkel lebt, bedrängt, verschattet, ohne klare Orientierung. Über ein solches Volk heißt es, das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Historisch ist der Blick auf Galiläa gerichtet, auf das Land Zebulon und Naphtali, eine Randprovinz, politisch geschwächt, religiös verachtet. Gerade dort hatte das Gericht Gottes das Nordreich besonders hart getroffen, und gerade dort setzt Gott ein doch nicht dunkel dem, der von der Finsternis bedrängt ist. Mitten in der Konsequenz des Gerichts beginnt er, ein neues Kapitel aufzuschlagen, nicht, indem er die Geschichte zurückdreht, sondern indem er in dieselbe Geschichte hinein ein Licht aufgehen lässt, das von anderer Art ist als alles, was bisher da war. Galiläa der Nationen war ein verachteter Ort, doch heute müssen wir Galiläa achten, weil es der Ursprung der Gemeinde ist. Es ist schwer zu sagen, ob die 120 Juden oder Heiden waren. Eigentlich waren sie weder Juden noch Heiden, sie waren die Gemeinde. Dasselbe gilt heute für uns als Gläubige an Christus. Wir, die Gemeindeleute, kommen alle aus Galiläa, einer verachteten Gegend, die der eigentliche Ursprung der Gemeinde ist. Dieses Licht ist keine abstrakte Erleuchtung und auch kein bloßes moralisches Vorbild. Matthäus sieht, wie Jesus nach Galiläa geht, in Kapernaum wohnt und dort anfängt zu predigen, Kranke zu heilen und Jünger zu rufen, und erkennt darin die Erfüllung der Worte Jesajas: Das Volk, das in Finsternis sitzt, hat ein großes Licht gesehen, und denen, die im Land und Schatten des Todes sitzen, ihnen ist Licht aufgegangen. Das Licht ist die Person Christi selbst, sein Kommen, sein Leben in der Nähe verachteter Menschen, seine Zuwendung zu den innerlich und äußerlich Benachteiligten. Dass die ersten Jünger aus Galiläa stammen, dass der Ursprung der Gemeinde in einer verspotteten Region liegt, enthüllt einen Gott, der das Schwache erwählt, um darin seine Herrlichkeit aufscheinen zu lassen. So bekommt Galiläa der Nationen geistliche Bedeutung, jeder Ort, an dem Menschen sich als zweite Wahl, übersehen oder innerlich verdunkelt erleben, wird zu einem möglichen Galiläa, in das Christus hineintritt, um sein Licht aufgehen zu lassen. Wo dieses Licht erscheint, geschieht mehr als ein Entlarven der Finsternis. Das Licht Christi deckt zwar auf, aber es verurteilt nicht, um zu zerstören, sondern um zu befreien. In der Finsternis sitzt man fest, im Schatten des Todes scheint jeder Schritt sinnlos, wenn aber das Licht aufgeht, löst sich die Starre, Gefangene werden herausgeführt, Verachtete werden berufen, wie die Galiläer, über die es in der Apostelgeschichte heißt. Sie entsetzten sich aber alle und wunderten sich und sagten, siehe, sind nicht alle diese, die da reden, Galiläa. Gottes Weg ist es, gerade diejenigen, die von sich selbst wenig halten, in die Gemeinschaft mit Christus zu ziehen und sie zu Trägern seines Lichts zu machen. Aus einer verachteten Ecke der Welt erwächst so eine Gemeinschaft, die nicht mehr durch Abstammung, Kultur oder Leistung definiert ist, sondern durch die Gegenwart des auferstandenen Herrn. Wer dieses Wirken betrachtet, darf innehalten und neu darüber staunen, wie Christus auch heute Galiläa aufsucht. Kein dunkler Innenraum des Herzens, kein von anderen abgeschriebener Lebensraum ist ihm zu gering. Sein Licht drängt sich nicht auf, aber es bleibt auch nicht fern. Wo er sich offenbart, verschwindet die Finsternis nicht sofort aus allen Umständen, doch die Atmosphäre verändert sich, Angst verliert ihre letzte Autorität, Resignation wird nicht mehr das letzte Wort behalten. Aus der Wahrnehmung heraus, dass der Sohn Gottes gerade in den vernachlässigten Bereichen erscheint, wächst stille Ermutigung, es gibt keinen Ort, an den sein Licht nicht reichen könnte, und kein Leben, das zu unscheinbar wäre, um von ihm zum Ursprung von etwas Neuem gemacht zu werden. Doch nicht dunkel dem, der von der Finsternis bedrängt ist. Wie die frühere Zeit dem Land Zebulon und dem Land Naphtali Schmach gebracht hat, so bringt die spätere den Weg am Meer, das jenseits des Jordan den Kreis der Nationen zu ehren. Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein großes Licht. die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Die Enthüllung Christi als großes Licht in Galiläa zeigt einen Gott, der nicht die glänzenden Zentren sucht, sondern die düsteren Ränder, an denen Menschen sich verloren fühlen. Darin liegt Trost für alle, die ihre eigene Situation als dunkel empfinden, und zugleich eine leise Einladung, inmitten von Schwachheit mit seinem still aufgehenden Licht zu rechnen, das Finsternis nicht nur sichtbar macht, sondern die Macht des Schattens des Todes bricht und einen neuen Anfang stiftet. Das gebrochene Joch und die wachsende Ernte Christi. Auf das Aufgehen des Lichts folgt bei Jesaja ein erstaunlicher Wechsel der Bilder. Plötzlich ist von Jubel, Ernte und Beute die Rede, du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jauchzt beim Verteilen der Beute. Licht bleibt nicht theoretisch, sondern bringt eine Vermehrung hervor. Jesaja sieht eine Nation, die innerlich und äußerlich verarmt war, wie ein Feld nach Dürre, und nun auf einmal in reicher Ernte steht. Der Grund dieser Freude liegt darin, dass Gott selbst die Grenzen des Volkes erweitert. Die Vermehrung der Nation meint nicht bloß mehr Menschen, sondern eine Zunahme an Leben, an Raum, an Erfahrung seiner Gnade. Wenn im Evangelium aus einem kleinen Jüngerkreis in Galiläa ein weltweites Zeugnis wird, dann ist das genau diese Bewegung. Christus breitet sich aus, indem er sich vielen anvertraut, sie in sich hineinzieht und dadurch seine eigene Gegenwart vermehrt. Diese Prophezeiung bezieht sich auf Petrus, Johannes, Jakobus und alle frühen Apostel, und sie gilt auch für uns. Wir sind die Bauern, die die Ernte einbringen, und die Kämpfer, die die Beute gewinnen. Es geht dabei um die Vermehrung, Ausbreitung und das Wachstum Christi auf der Erde. Unmittelbar darauf deutet Jesaja, warum diese Freude keine fragile Stimmung ist, denn das Joch ihrer Last, den Stab ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers zerbrichst du wie am Tag Midians. Der Tag Midians erinnert an Gideon, der mit einer kleinen, menschlich schwachen Schar gegen eine übermächtige feindliche Macht siegte, nicht durch Überlegenheit, sondern durch Gottes überraschendes Eingreifen. Das zerbrochene Joch beschreibt alle Formen von Fremdherrschaft, Sünde, Angst, religiöse Last, politische Unterdrückung. Wenn Jesaja die Vermehrung des Volkes Gottes mit dem Zerbrechen des Jochs verbindet, dann zeigt sich darin eine innere Ordnung, wahres Wachstum entsteht dort, wo Christus Fesseln sprengt, nicht dort, wo neue Belastungen geschaffen werden. Im Neuen Testament wird diese Linie aufgenommen, wenn Christus am Kreuz die Schuldscheine und die Mächte entwaffnet und in der Auferstehung eine neue Freiheit begründet. Aus dieser Sicht bekommen auch die schweren Bilder von Krieg und Gewalt ihren Platz, denn jeder Stiefel, der dröhnend einherstampft, und Mantel, in Blut gewälzt, fällt dem Brand anheim, ein Fraß des Feuers. Gott strebt nicht eine ewige Verlängerung des Kampfes an, das ganze Werkzeug der Gewalt ist zur Vernichtung bestimmt. Die Beute gehört am Ende nicht den Starken dieser Welt, sondern dem Volk, das unter dem Licht des Messias lebt. Wenn Jesaja die Freude mit der Ernte und mit dem Verteilen der Beute vergleicht, öffnet er eine doppelte Perspektive. Einerseits wirkt Christus wie ein Bauer, der Frucht reifen lässt, indem er sein eigenes Leben in Menschen hineinlegt, andererseits wie ein Feldherr, der in einem bereits entschiedenen Kampf die Früchte seines Sieges mit seinem Volk teilt. Was in den ersten Gemeinden sichtbar wird, wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt, ist der Beginn dieser bleibenden Ordnung, in der das Joch verschwunden und der Krieg nicht mehr das letzte Wort hat. Wer sich in die Bilder von Joch, Stab und dröhnenden Stiefeln hineinversetzt, erkennt manches wieder, was das eigene Leben prägt, unsichtbare Zwänge, Stimmen der Anklage, Strukturen der Angst. Die Verheißung, dass Gott das Joch zerbricht wie am Tag Midians, nimmt solchen Erfahrungen nicht sofort ihre Realität, aber sie durchkreuzt ihren Anspruch auf Endgültigkeit. Dass Christus die Ernte und der Sieger ist, der seine Beute teilt, bedeutet, inmitten von Kämpfen entsteht eine andere Perspektive, in der nicht mehr der Druck das Geschehen definiert, sondern der bereits errungene Sieg. Aus dieser Gewissheit kann eine stille, tragende Freude erwachsen, die nicht von äußeren Erfolgen abhängt, sondern von der Person dessen, der das Joch bereits zerbrochen hat und dessen Ernte, die Vermehrung seines eigenen Lebens, nicht mehr aufzuhalten ist. Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jauchzt beim Verteilen der Beute. Denn das Joch ihrer Last, den Stab ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers zerbrichst du wie am Tag Midians. Die Bilder von Ernte und zerbrochenem Joch führen zusammen, was im Glaubensleben oft getrennt erlebt wird, Wachstum und Befreiung, sie erinnern daran, dass Christus nicht nur hinzufügt, was schön ist, sondern zugleich das niederreißt, was bindet, und so eine Freude schenkt, die auch in unaufgelösten Umständen Bestand hat, weil sie im bereits vollbrachten Sieg des Herrn verwurzelt ist. Das wunderbare Kind und die ewige Herrschaft des Friedens. Im Herzstück der Verheißung über dem Gericht Israels steht ein Satz, der größer ist als alle politischen Hoffnungen der Zeit, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Das Kind verweist auf die wirkliche Menschlichkeit des kommenden Königs. Jesaja hatte bereits angekündigt, darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Gott setzt auf kein abstraktes System, sondern auf eine wirkliche Geburt, auf ein Kind, das atmet, weint, lernt und in konkreten Verhältnissen aufwächst. In diesem Kind, das nach Lukas in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt, tritt Gott in die Zerbrechlichkeit menschlicher Geschichte ein, nicht von außen her, sondern von innen her, als einer von uns. In 9 Stunden und 6 Minuten ist das Kind, das uns geboren ist, sowohl menschlich als auch göttlich, und der Sohn, der uns gegeben ist, ist göttlich. Ohne die Geburt dieses menschlichen und göttlichen Kindes hätte Gott uns seinen göttlichen Sohn nicht geben können. Der göttliche Sohn wurde durch die Geburt des menschlichen Kindes gegeben. Zugleich ist von einem Sohn die Rede, der uns gegeben wird. In diesem Wort öffnet sich der Blick über Bethlehem hinaus in die Ewigkeit Gottes. Der Sohn ist nicht erst mit der Geburt des Kindes entstanden, sondern der ewig beim Vater Seiende, der in die Welt gesandt und uns geschenkt wird. Deshalb kann Johannes bezeugen, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einziggeborenen Sohn hingab, damit jeder, der in ihn hineinglaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Die Geburt des Kindes ist der Weg, auf dem Gott seinen ewigen Sohn in die menschliche Geschichte hineinlegt. Wahre Menschlichkeit und wahre Gottheit sind in einer Person untrennbar vereint, der Gottmensch, Immanuel, Gott mit uns. So wird die Herrschaft, die auf seiner Schulter ruht, keine kalte Macht, sondern die Regierung dessen, der sowohl unsere Schwachheit kennt als auch die Fülle göttlicher Kraft besitzt. Die Namen, die Jesaja diesem Kindsohn zuschreibt, entfalten die Tiefe seiner Person, und man nennt seinen Namen, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Wunderbar übersteigt das Begreifbare, so wie der Engel des Herrn zu Manoach sagt, warum fragst du denn nach meinem Namen? Er ist zu wunderbar. In Christus begegnet uns eine Weisheit, die nicht aus menschlicher Berechnung stammt, als wunderbarer Ratgeber führt er nicht durch starre Rezepte, sondern durch eine lebendige, geistgewirkte Einsicht, die zur rechten Zeit kommt. Starker Gott bekennt ohne Umschweife seine Gottheit, in diesem Kind ist der mächtige Gott selbst gegenwärtig. Dass er Vater der Ewigkeit genannt wird, zeigt, dass in seinem Wesen eine Ursprungsherrlichkeit und eine tragende Fürsorge liegen, die über alle Zeiten hinausreicht. Als Fürst des Friedens verkörpert er nicht nur Frieden, sondern ordnet die Wirklichkeit so, dass Shalom, Ganzheit, Versöhnung, Ruhe, möglich wird. Paulus fasst das so, denn er selbst ist unser Friede, der die beiden eins gemacht und die trennende Zwischenwand, die Feindschaft, niedergerissen hat. Auf dieser Person ruht eine Herrschaft, die sich von allen vergänglichen Reichen unterscheidet, groß ist die Herrschaft, und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Herrscharen wird dies tun. Hier verbindet sich die konkrete Linie der Geschichte Israels, der Thron Davids, mit der ewigen Perspektive, eine nie endende Regierung, deren Kennzeichen Recht und Gerechtigkeit sind. In Christus beginnt diese Herrschaft verborgen schon jetzt, indem er im Leben Einzelner und in der Gemeinde als König anerkannt wird, in der Vollendung wird sie sichtbar werden, wenn neue Himmel und neue Erde entstehen, in denen Gerechtigkeit wohnt. Dass der Eifer des Herrn selbst dies vollbringt, nimmt dem Ganzen die Unsicherheit, die Verwirklichung dieses Reiches hängt nicht an menschlicher Treue, sondern an der treuen Leidenschaft Gottes für seinen eigenen Ratschluss. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und man nennt seinen Namen, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Die Verbindung von Kind und Sohn, von Krippe und ewigem Thron, zeigt, dass Gottes Antwort auf Finsternis und Unfrieden weder in bloß menschlicher Reform noch in distanzierter Allmacht liegt, sondern in dem Gottmenschen, der als wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit und Fürst des Friedens unsere Geschichte betritt. Wer sich innerlich an diese Person hält, findet einen Horizont, in dem die eigene Fragilität von seiner göttlichen Beständigkeit umfangen und von einer Herrschaft des Friedens her neu gedeutet wird. Herr Jesus Christus, du großes Licht, das in die Finsternis scheint, danke, dass du auch in unsere verachteten und dunklen Bereiche hineinkommst und sie mit deiner Gegenwart erfüllst. Du kennst jedes Joch, jede Last und jede verborgene Furcht, die uns beugt, und du bist der, der das Joch zerbricht und echten Frieden bringt. Vater, wir beten, dass deine Herrschaft durch deinen Sohn in unseren Herzen und Gemeinden mehr Raum gewinnt, damit dein Recht und deine Gerechtigkeit sichtbar werden und dein Friede unsere Gedanken bewahrt. Richte unsere Hoffnung neu auf die unvergängliche Herrschaft Christi aus, damit wir inmitten aller Unsicherheit in deinem Licht leben und andere zu diesem Licht hinweisen. Geliebter Herr, lass uns heute tiefer erkennen, dass du der wunderbare Ratgeber, der mächtige Gott, der ewige Vater und der Fürst des Friedens bist, und stärke uns in der Gewissheit, dass deine Regierung und dein Frieden kein Ende haben. Amen.